Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schwerelos werden, dem Podcast für mehr Leichtigkeit im Leben. Ich habe mich lange nicht mehr gemeldet bei euch. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, ich habe so eine Zeitspanne hinter mir, in der es mir psychisch nicht so gut ging und ich mir auch noch einmal professionelle Hilfe geholt habe. Heute geht es mir deutlich besser. Und ich habe wieder mehr Power, mehr Ressourcen, um auch Projekte wie dieses hier anzugehen. Der zweite Grund, ich hatte für mich nicht mehr so klar, in welche Richtung soll das hier überhaupt gehen. Wozu habe ich wirklich etwas zu sagen, sodass ich anderen vielleicht helfen kann? Und wozu habe ich eigentlich nichts zu sagen, sodass ich lieber die Fresse halten sollte? Es gibt ja Themen, man meint, man müsse sich dazu äußern, aber das sollte man nicht, wenn man eigentlich keine Ahnung hat. Das musste ich für mich nochmal klarer kriegen, was da eigentlich mein Auftrag ist. Ich denke, ich habe das etwas deutlicher jetzt und klarer für mich und ich möchte heute sprechen über Zwangserkrankungen, über eine Zwangsstörung, über Zwangsgedanken und Zwangshandlungen und vor allem auch darüber, was da wichtig ist, um da wieder rauszukommen und auf einem Weg der Heilung voranzukommen. Ich habe vor 2 Jahren ein Interview gegeben beim Evangeliumsrundfunk in Wetzlar. Dieses Interview findet ihr auf YouTube, wenn ihr dort schaut, ERF, Mensch Gott, so heißt diese ganze Reihe, die sie dort machen, und das ist übrigens super, kann ich sehr empfehlen, ERF, Mensch Gott, Volker Halfmann, und dann findet ihr dieses Interview. Das sind so, ich glaube, knapp 25 Minuten, in denen habe ich unter anderem auch erzählt von meiner Zwangsstörung und wie mich das geprägt hat, wie ich versucht habe, da rauszukommen. Seit diesem Interview bekomme ich immer wieder E-Mails von Betroffenen. Vor allem auch E-Mails von Christinnen und Christen, die mit Jesus ja unterwegs sind und die auch solche Zwänge haben. Blasphemische Gedanken oder bestimmte Zwangshandlungen und die daran verzweifeln, auch weil sie Angst haben, dass sie verloren sind, dass Gott sie abstrafen wird und sie zerquetschen wird. Und es fragen mich dann Leute auch, Mensch Volker, wie geht es dir heute und bist du da rausgekommen und wie bist du da rausgekommen? Nun, ich habe gemerkt, wenn ich so eine E-Mail beantworte, dann möchte ich das sehr persönlich tun, dann möchte ich das gründlich tun und angemessen und nicht so 0815 und das schaffe ich einfach nicht mehr. Und darum will ich das hier einmal ausführlicher behandeln, dazu etwas sagen und wenn mir jemand schreibt, dann auf diese Podcast-Folge hier verweisen und sagen, hör dir das an, so, das ist das, was ich dazu weitergeben kann und sagen kann. Jo, das also zum Hintergrund. Legen wir los. Was ist eine Zwangsstörung? Eine Zwangsstörung ist eine psychische Erkrankung. Eine psychische Erkrankung, die nicht so häufig vorkommt. Wenn ich das richtig sehe, dann liegt die im Ranking sozusagen auf Platz Nummer 4, also die vierthäufigste psychische Erkrankung. Wesentlich häufiger kommen etwa Depressionen vor. Ich erlebe es so, dass psychische Erkrankungen immer noch ein Tabu sind in unserer Gesellschaft. Zum Teil kann ich das verstehen, weil es für viele Leute schwierig ist, damit umzugehen und sie sich fragen, wie soll ich jemandem begegnen, von dem ich jetzt weiß, der ist psychisch krank. Ich sehe nicht, was in dem vorgeht, was den prägt und wie es ihm innerlich geht, und für manche ist es schwierig, damit umzugehen. Außerdem hat eine psychische Erkrankung immer noch so dieses Stigma, dass man ja selbst daran schuld ist, dass man das irgendwie selbst verursacht hat. Bei vielen, vielen körperlichen Erkrankungen käme kein Mensch auf die Idee, dass man das selbst schuld ist. Aber bei psychischen Erkrankungen irgendwie ist das immer noch so. Das Ganze ist etwas schambesetzt und noch so ein bisschen in der Schmuddelecke. Ich würde mir wünschen, dass das nicht so bleibt und dass man auch offen darüber reden kann. Und so ein bisschen entwickelt sich es auch in diese Richtung. Und ja, ich selber würde gerne dazu etwas beitragen. Zwangsstörung ist eine psychische Erkrankung und die äußert sich durch den inneren Drang oder Zwang, bestimmte Dinge denken zu müssen und tun zu müssen. Wir sprechen hier also wirklich von einem Zwang. Wer diese Erkrankung hat, der hat nicht die Alternative, diese Dinge nicht zu denken oder nicht zu tun. Er kommt da nicht raus, er kann nicht anders. Obwohl du, wenn du betroffen bist, das selbst als belastend erlebst, obwohl dich das runterzieht und fertig macht und dir alle Ressourcen raubt, du hast nicht die Möglichkeit, da rauszukommen und es nicht mehr zu tun. Es ist, wie der Name eben sagt, ein Zwang. Ein Zwang, bestimmte Gedanken zu denken, ein Zwang, bestimmte Handlungen zu vollziehen und seien sie noch so irrational, noch so abgedreht und noch so kräfteaufreibend, du musst es einfach tun. Was sind das für Dinge? Fangen wir an mit Zwangsgedanken. Zwangsgedanken sind keine Gedanken, die du dir als souverän machst oder die du dir überlegst, sondern Zwangsgedanken sind erschreckende und angstbesetzte Gedanken, die in deinen Kopf schießen. Und diese Gedanken sind aufdringlich, sie sind beängstigend, sie sind erschreckend, sie sind aggressiv. Oder sie sind obszön, sie sind zutiefst schambesetzt, sie können völlig irrational sein und sie foltern dein Gehirn. Diese Gedanken foltern dein Gehirn und du versuchst, sie zu unterdrücken und dagegen anzugehen und dagegen zu kämpfen. Und je mehr du das versuchst, umso mehr kommen diese Gedanken. Das ist so, wie wenn man dir sagt, du darfst bloß nicht an einen rosa Elefanten denken. Dann läufst du herum und denkst, ich darf nicht an einen rosa Elefanten denken. Und indem du das so machst, tust du ja genau das. Also der Kampf dagegen ist aussichtslos und es ist so eine Art Teufelskreis. Worum kreisen die Gedanken? Man kann das zusammenfassen, es geht eigentlich inhaltlich immer, also so grundsätzlich geht es um die Angst, sich selbst zu schaden oder anderen Menschen schaden zu können. Darum geht es. Und im Einzelnen haben Zwangsgedanken viel zu tun mit Schmutz oder Verseuchung, also dass du dich irgendwo infizierst oder ansteckst. Sie beziehen sich auf Gewalt und Aggression. Sie haben zu tun mit Ordnung und Symmetrie. Viele dieser Gedanken sind sexualisierte Gedanken, haben viel mit der Sexualität zu tun. Es kann auch um die Angst gehen, der öffentlichen Beschämung, irgendetwas zu tun, was dich rauskickt aus der Gemeinschaft. Und wenn du religiös bist, wenn du zum Beispiel christlich erzogen wurdest und aus so einem frommen, religiös geprägten Umfeld kommst, dann haben diese Gedanken auch sehr viel mit Religion zu tun. Ich möchte das sehr konkret machen, indem ich euch erzähle, wie das bei mir gewesen ist. Zwangsgedanken haben bei mir, soweit ich das weiß, angefangen, als ich so 11 oder 12 Jahre alt war. Also so Beginn der Pubertät, das ist eigentlich typisch, dass das da oft auftaucht und vorkommt. Bei mir waren zum Beispiel sehr stark solche religiösen Zwangsgedanken vorhanden, so blasphemische Gedanken, gotteslästerliche Gedanken. Ich habe zum Beispiel solche, wenn ich abends mich hinlegen wollte, zum Beispiel solche Gedanken gehabt wie Gott fickt seinen Sohn. Das waren für mich gleich zwei Tabubereiche. Das eine, also die Obszönität, die sexualisierte, dieser Sexgedanke und zum anderen natürlich absolut gotteslästerlich. Für mich war klar, weil ich das denke, bin ich verloren. Wird Gott mich hassen? Wird Gott mich zerquetschen? Wird Gott mich vernichten? Und wenn Jesus in dieser Nacht wiederkommt, bin ich verloren und ich lande in der Hölle. Das war für mich klar. Also bin ich auf die Knie gegangen, habe um Vergebung gebettelt. Dann bin ich wieder ins Bett, habe versucht, das nicht zu denken und in dem Moment kam sowas natürlich wieder und wieder und wieder. blasphemische, gotteslästerliche Zwänge sind eine recht typische Sache für Menschen, die eben aus so einem Hintergrund kommen. Und wenn du das hast, bist du nicht die Einzige oder nicht der Einzige. Dann ich kann so ein bisschen zusammenfassen, was mich so über die Jahre begleitet hat. Also seit dieser Zeit, wo das angefangen hat. Ich hatte massive, zwanghafte Ängste, dass meine Geschlechtsorgane sich verändern könnten. Und das hat mir panische Angst eingelöst, weil für mich war klar, in dem Moment, wo ich daran denke, wird das passieren. Ich werde mich körperlich verändern. Das hat mich absolut gefoltert und fertig gemacht. Ich hatte auch massive Angst, dass mein Gesicht sich verändern wird, dass ich so einen Tick entwickle mit meinen Augen, dass ich Zuckungen bekomme. Und für mich war immer klar, in dem Moment, wo ich das denke, wird es auch passieren und wird es auch so kommen. Ich hatte Angst, dass ich jemanden quasi durch meine Gedanken alleine Gewalt antue, dass das auch so kommen wird. Dass ich zum Beispiel die letztlich meine Eltern töten würde, alleine durch meine Gedanken. Ich hatte völlig irrationale Ängste vor Krankheit, irrationale Ängste, manchmal auch vor öffentlicher Beschämung. Also dass ich, wenn ich irgendwo in einer Gruppe bin oder in einem Meeting sitze, irgendwas aus Obszönes rausrufe, raushaue, sodass mich alle angucken und ich rausgeschmissen werde. Ich hatte irrationale Ängste, halt aus der Reihe zu fallen. Das sind so diese Zwangsgedanken. Eine weitere Geschichte, die mich über lange, lange Zeit begleitet hat, zu diesem Krankheitsbild gehört, sind Grübeleien. Das sind dann Themen, die dich wieder und wieder beschäftigen und du überhaupt keine Stopptaste findest. Für mich, mit so freikirchlichem Hintergrund natürlich immer wieder dieser Gedanke, bin ich verloren und liebt Gott mich, mache ich alles gut genug und richtig genug und auch solche Fragen, wie passt das zusammen, dass man einen freien Willen hat und dass Gott doch führt und leitet und solche Geschichten wie dieses, kennt ihr dieses Allmachtsparadoxon? Kann Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht tragen kann? Wenn du versuchst, das zu lösen, kommst du in Teufels Küche, weil das eben nicht funktioniert. Und an solchen Sachen konnte ich mich aufhängen und das ist dann in Dauerschleife, hat es meinen Kopf gemartert. Grübeleien und zwanghaftes Zweifeln, dann kam noch was anderes noch dazu, für mich solche Kontrollgedanken. Vor allem habe ich immer wieder kontrollieren müssen, ob ich wirklich das Richtige gesagt habe, ob ich das Richtige getan habe. Das heißt, ich bin im Geiste immer noch mal meine Gespräche durchgegangen und Situationen durchgegangen, um zu checken, ob ich mich angemessen verhalten habe. Denn ich wollte auf keinen Fall in irgendein Fettnäpfchen treten, wollte niemanden beleidigen, wollte mit niemanden ja einen Konflikt haben. Und ich musste einfach immer wieder das durchgehen. In meinem Kopf ist sowieso immer eine innere Kamera mitgelaufen. Ich konnte kein spontaner Mensch sein. Ich habe immer geschaut, wie ticken hier die Leute, was geht hier ab, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen, wie habe ich mich hier zu verhalten und habe immer unter so einem Kontrollzwang gelitten. Das vielleicht mal zusammengefasst, erstmal so von meinem Erleben über solche Zwangsgedanken. Wie gesagt, der Kampf dagegen ist aussichtslos. Ich habe für mich dann den Weg gewählt, dass ich versucht habe, diese Gedanken zu überschütten sozusagen und sie in den Hintergrund zu drängen durch laute Rockmusik. Ich bin eigentlich immer irgendwie mit Musik im Ohr rumgelaufen. Später dann durch Alkohol, dass ich mich also leicht benebelt habe und zugedröhnt, damit mein Kopf einfach mal ausgeschaltet ist. Alkohol, manchmal Medikamente, um meinen Kopf zur Ruhe zu bringen, damit diese Folter einfach mal aufhört. Denn, das kann ich sagen, solche Zwangsgedanken sind wirklich auch eine Folter. Eine andere Geschichte, ist dann noch sowas wie ein Zählzwang. Da weiß ich nicht, das genau einzuordnen, ist es jetzt eine Zwangshandlung oder ist es ein Zwangsgedanke. Also ich vermute mal, das ist eben auch ein Weg, um andere Gedanken zu verdrängen, damit die nicht so im Vordergrund stehen, dass man anfängt, zwanghaft Sachen zählen zu müssen. Also dann fängst du an, zum Beispiel irgendwelche Laternen zu zählen oder Fenster zu zählen oder Stifte zu zählen oder deine Schritte zu zählen und solche Sachen. Und in dem Moment, wo du zwanghaft zählst, treten andere zwanghafte Gedanken in den Hintergrund. Aber du merkst, so die richtige Lösung ist das auch nicht. Neben den Zwangsgedanken kenne ich auch Zwangshandlungen. Dinge, die ich immer wieder tun musste, obwohl sie überhaupt keinen Sinn machen. Zwangshandlungen kann man auch so ein bisschen katalogisieren und einteilen. Manche haben zu tun mit Reinlichkeit. Ihr kennt wahrscheinlich so oder habt es schon mal gehört, dass es einen Waschzwang gibt. Das heißt, dass du dich wieder und wieder und wieder und wieder waschen musst, obwohl du es ja gerade erst getan hast. Bis hin, dass es dich ja wirklich körperlich schädigt und gar nichts mehr hilft, aber du hast nicht die Freiheit, es nicht zu tun. Es gibt den Kontrollzwang. Der bedeutet, dass du zum Beispiel dein Haus nicht verlassen kannst, weil du immer wieder checken musst, ob wirklich der Herd aus ist, ob wirklich der Kühlschrank zu ist, ob wirklich das Licht aus ist und ob du dies und jenes gemacht hast. Jeder von uns kennt das, dass das mal passiert, dass du mal zurückgehst und guckst, oh Mann, habe ich wirklich den Herd ausgemacht. Aber bei einer Zwangserkrankung ist es so, dass du das eben wieder und wieder und wieder tust und darum große Probleme bekommst in deinem Alltag und zum Teil eben auch deinen Alltag gar nicht mehr leben kannst, weil du zu spät zu Terminen kommst, zu spät zur Arbeit kommst oder im schlimmsten Falle vielleicht sogar gar nicht mehr aus der Wohnung rauskommst. Es gibt Ordnungszwänge. Das heißt, dass da die Dinge in einer bestimmten Symmetrie angeordnet sein müssen und gerade sein müssen und du nicht damit klarkommst zu ertragen, wenn etwas nicht so geordnet ist, wie du das brauchst. Da könnte man von außen sagen, ja, mach dich doch mal locker, dann lass es doch einfach so. Aber bei einer Zwangserkrankung kannst du es eben nicht lassen. Es gibt Berührzwänge, dass du irgendwas anfassen musst oder eben andersherum irgendetwas nicht anfassen darfst oder dass du auf bestimmte Sachen nicht treten darfst und da aufpassen musst. Auch solche Zwänge gibt es. Ich persönlich kenne für mich solche Ordnungszwänge und Symmetriezwänge. Das hat sich zum Beispiel im Studium sehr negativ geäußert. Wenn ich etwas schreibe mit der Hand, dann hatte ich diesen Zwang, dass das nach einem ganz bestimmten Muster aussehen muss. Und wenn es nicht aussieht, dann so aussieht, wie ich das brauche, dann zerreiße ich das wieder und schreibe es wieder neu. Das hat dazu geführt, dass ich hunderte, ich weiß nicht, vielleicht sogar tausende von Vokabelkarten geschrieben habe, weil ich habe mir die Karte angeguckt und dann habe ich es nicht ertragen, wenn ein Buchstabe nicht so aussah, wie ich das gerne hätte, also habe ich es durchgerissen und habe ich es nochmal neu gemacht. Versteht ihr? Und ich habe da gesessen und war eigentlich verzweifelt, weil ich wusste, ich sollte lieber lernen, als so einen Scheiß hier zu machen, aber ich konnte nicht anders. Ich bin nicht herausgekommen aus diesem Zwang. Andere Sachen haben mich dann noch beschäftigt, wie unterstreiche ich Bücher und da kam auch diese Symmetrie und Ordnung wieder raus und dann habe ich rumradiert und nachher habe ich ganze Bücher unterstrichen. Ja, das sind alles Dinge, wo man von außen davor steht und sagt, wie kann ein Mensch nur so bekloppt sein? Aber wie gesagt, der Zwang ist etwas, wo du eben nicht einfach umschalten kannst und sagen kannst, okay, dann mache ich das halt nicht mehr. Insgesamt ist mein Kopf immer so auf Hochtouren gelaufen, dass ich auch schreckliche Angst hatte vor der Angst. Ich habe gedacht, irgendwann glühe ich hier mal durch und lande in der Klapse. Und nun gut, am Ende ist es auch so gewesen, dass ich eine Zeit in der Psychiatrie gewesen bin. Aber ich, wie gesagt, ich hatte wahnsinnige Angst vor der Angst, dass irgendwann mein Gehirn das alles nicht mehr mitmachen kann, was mich da so runterzieht und belastet. Alles ist ja immer eine Frage des Leidensdrucks. Bei einer Zwangserkrankung wird der Leidensdruck relativ hoch. Und dennoch ist es bei vielen so, dass sie sich keine Hilfe holen oder lange Zeit keine Hilfe holen. Ich habe mir über viele, viele Jahre keine Hilfe geholt. Warum? Nun, weil diese Zwangsgedanken mega, mega schambesetzt sind. Du hast solche abgedrehten, aggressiven, obszönen Sachen im Kopf, mit denen willst du mit niemandem sprechen. Das ist maximal schambesetzt und man äußert sich nicht. Darum habe ich mir erst Hilfe geholt, als ich völlig zusammengeklappt bin. Ich habe ja auch mit Alkohol, wie gesagt, versucht, mich da zu fliehen und bin in eine Sucht, in eine Abhängigkeit geraten. Und als ich so um die 40 war, bin ich komplett zusammengeklappt, bin in der Klinik gewesen und erst ab dieser Zeit habe ich mir, was diese Zwänge anbelangt, überhaupt erst einmal Hilfe geholt. Vorher war ich nicht in der Lage, darüber zu sprechen. Das Ganze war einfach zu schambesetzt. Wie lebe ich heute? Was hat sich verändert und was hat mir geholfen? Darüber möchte ich als nächstes sprechen. Was ich also hier auslasse, ist dieser ganze Bereich, warum gibt es so eine verrückte Geschichte überhaupt? Wo kommen Zwangsgedanken her? Was sind da die Ursachen? Ich kann vielleicht schon mal ein paar Literaturtipps geben. Also wenn du tiefer einsteigen möchtest in das Thema, dann empfehle ich dir von David Adam. David Adam, das Buch Zwanghaft, wenn obsessive Gedanken unseren Alltag bestimmen. Das ist so das Standardwerk, der Klassiker, wenn man wirklich tiefer einsteigen will, um diese Erkrankung zu verstehen, zu begreifen und um nachzulesen, was da helfen kann. Das ist sehr fundiert geschrieben von einem Journalisten, der auch selbst betroffen ist und der das super, super gründlich schreibt, kann ich nur sehr empfehlen. Ich lasse diesen Bereich jetzt mal aus. Wo kommen solche Erkrankungen her? Ich lebe heute deutlich, deutlich besser als vor Jahren. Es geht mir deutlich besser als vor vielen Jahren, wo ich so mittendrin steckte in dieser Erkrankung. Das ist auch das Erste, was ich dir sagen möchte, dass es wirklich Hilfe gibt und dass es besser werden kann und soll für dich. Was hat mir persönlich geholfen? Zum einen, das Wichtigste vielleicht ist, dass man sagen muss, du brauchst professionelle Hilfe. Und ich habe diese Hilfe in Anspruch genommen. Professionelle Hilfe bedeutet, du brauchst die Hilfe einer Therapeutin oder eines Therapeuten, eines Psychotherapeuten, die Hilfe eines Arztes. Jemand, der darauf spezialisiert ist, auch auf Zwänge und Zwangserkrankungen und dir weiterhelfen kann. Ohne professionelle Hilfe kommst du aus dieser ganzen Geschichte nicht heraus. Und ich weiß, ihr Lieben, es ist ein Riesenschritt, das in Anspruch zu nehmen. Also du könntest bei der Kassenärztlichen Vereinigung anrufen und sagst, darunter leide ich hier und ich brauche einen Therapeuten, bitte schicken Sie mir eine Liste mit Leuten, die von der Kasse zugelassen sind und die hier in meiner Nähe sind. Das ist Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2 ist, du rufst dann wirklich bei diesen Therapeuten an und sagst dein Sprüchlein auf und machst einen Termin aus. Und das ist ein Riesenschritt, ich weiß. Aber ohne wird es nicht gehen. Schau, wenn du körperlich krank bist, wenn du einen seltsamen Hautausschlag hast, dann gehst du zum Hautarzt. Wenn du irgendwas mit der Nase hast, gehst du zum Hals-Nasen-Ohrenarzt und so weiter und so fort. Das ist für uns selbstverständlich. Aber bei der Psyche ist es nochmal irgendwie was anderes. Ich möchte dir Mut machen, nimm professionelle Hilfe in Anspruch. Warum betone ich das so? Nun, ich habe das selbst so erlebt. Ich habe diese Hilfe in Anspruch genommen. Ich habe also eine Psychotherapie gemacht. Das war eine Langzeittherapie von 30 Sitzungen, 30 Treffen und hat so ein Dreivierteljahr insgesamt gedauert. Du solltest aber nicht irgendeine Therapie machen, sondern bei Zwängen ist es besonders hilfreich, eine kognitive Verhaltenstherapie. Such dir jemanden, der sich damit auskennt. Worum geht es bei einer kognitiven Verhaltenstherapie? Nun, der Ansatz ist der, dass du lernen musst, deine Gedanken anders zu bewerten und anders zu beurteilen. Bei Zwangsgedanken ist das Problem, dass du mit dem Gedanken sofort davon überzeugt bist, dass das auch so passieren wird. Also du verknüpfst die Katastrophe mit deinem Gedanken. Du kannst dich nicht zurücklehnen und lächeln und sagen, was habe ich denn da für Beklopptes gedacht und es geht auch wieder vorbei, sondern es durchfährt dich wie der Blitz und der Schrecken packt dich, weil du davon überzeugt bist, das wird jetzt dann auch so sein. Und das ist das Problem. Und insofern gilt es, dass du lernst, diese Gedanken anders zu bewerten und zu beurteilen, dass du sie als das erkennst, was sie sind, nämlich nur Gedanken. Und Gedanken sind keine Taten. Diese Gedanken haben nicht die Macht, dass sie dein Leben beeinflussen, sondern es sind nur Gedanken. Aber da musst du erstmal hinkommen, in der Lage zu sein, sie zuzulassen. Du musst also heraus aus diesem ewigen Kampf, den Kampf zu versuchen, ich darf das nicht, ich darf das nicht, und lernen, einen Weg zu finden, sie zu entlarven, zu enttarnen und auch zuzulassen. Also in der Therapie kann das zum Beispiel laufen, auch durch Vorstellungskraft. Für mich ist es so, dass ich mir mittlerweile meine Zwangsgedanken vorstelle als eine Rockergruppe. Eine Rockertruppe, die kommt von Zeit zu Zeit bei mir an, tritt die Tür ein und nistet sich in meinem Gehirn ein. Und also in meinem Wohnzimmer sozusagen stelle ich mir das vor. Und die wütet dann darum. Also die fressen mir den Kühlschrank leer. Die pissen mir in die Ecke, die kotzen mir aufs Sofa, die zerkratzen meine CD-Sammlung und was weiß ich, die wüten in meiner Wohnung. Aber ich lasse es zu oder ich versuche es zuzulassen. Warum? Weil denen dann irgendwann langweilig wird und dann haben die keinen Bock mehr. Und dann sagt der Erste, ach weißt du was, komm, wir gehen woanders hin. Und dann verlassen sie meine Wohnung auch wieder. Dann räume ich kurz auf und fertig. Ja? Und mit der Zeit haben sie dann immer weniger Bock, zu mir zu kommen. Also diesen Kampf aufzugeben und das kann auch ein bisschen helfen, eben die Vorstellungskraft einzusetzen. Um so einen Ansatz geht es in der kognitiven Verhaltenstherapie, genauso natürlich bei Zwangshandlungen. Wenn du bestimmte Dinge tun musst, dann geht es eben auch darum, da einen Zugang zu finden, um einen bestimmten Zustand der Unordnung oder was immer dich da quält, zulassen zu können und diese Spannung zu ertragen. Jo, du kannst, wenn du dich damit beschäftigen willst, das auch selbst tun. Es gibt ein super Arbeitsbuch, das hat den Titel Erfolgreich gegen Zwangsstörungen, metakognitives Training. Das ist ein Arbeitsbuch, in dem es darum geht, bestimmte Gedankenmuster zu erkennen und zu schauen, wo liege ich da völlig falsch und alternativ zu denken. Das kannst du durcharbeiten, das ist aber keine Alternative zu einem Arztbesuch. Also das kann die professionelle Hilfe nicht ersetzen, aber es ist ein Tool, das sehr stützend sein kann, wenn du dich mit diesem Ansatz einmal beschäftigen willst. Ich schreibe nachher den Titel und die Autoren nochmal in die Kommentare rein. Du brauchst professionelle Hilfe, die Hilfe durch eine Therapeutin, einen Therapeuten. Wichtig ist, wenn du diesen Schritt wagst und gehst, du musst nicht mit dem erstbesten Arzt oder der erstbesten Ärztin klarkommen. Wenn du merkst, dass du da keinen Draht hast, dass dich jemand nicht versteht, dass die Chemie nicht stimmt, dann musst du da nicht hin. Du hast das Recht, woanders hinzugehen und einen anderen Arzt, wie soll ich sagen, auszuprobieren und woanders hinzugehen. Das ist ein gutes Recht, weil es muss wirklich stimmen. Du kannst nur mit jemandem zusammenarbeiten und dich ihm anvertrauen. Du machst dich da ja nackig vor jemandem und erzählst ihm deine tiefsten Ängste und Gedanken. Und das geht nur, wenn das ein Vertrauensverhältnis ist. Also ganz, ganz wichtig, dass du dort jemanden findest, der spezialisiert ist auf Zwänge, der Ahnung hat und zu dem du einen Draht hast. Wenn du Christ bist, dann würdest du dir vielleicht wünschen, dass das auch ein Christ ist und jemand, der deinen Glauben nachvollziehen kann. Aus meiner Sicht muss das nicht zwingend so sein. Ein Psychotherapeut sollte vor allen Dingen engagiert sein und kompetent sein. Der muss kein Christ sein. Aber immer wieder kommt das manchmal so, dass mir jemand sagt, kennen Sie einen christlichen Therapeuten, der mir da weiterhelfen kann? Und wenn jemand darauf besteht, dann kriegt man diese Meinung auch nicht geändert. Dann ist es so. Aber ich möchte es hier dennoch sagen, aus meiner Sicht muss das nicht so sein. Denn ich würde sowieso unterscheiden wollen zwischen Psychotherapie und christlicher Seelsorge. Die Bearbeitung von Zwängen und Zwangsstörungen im Sinne der kognitiven Verhaltenstherapie, die gehört in die Psychotherapie. Aber wenn du als Christ Glaubensfragen hast, die auch mit dieser Erkrankung verbunden sind, also Zweifel, ob Gott dich liebt, dass du merkst, du kannst Gottes Gnade nicht verstehen, nicht annehmen, oder du fragst dich, warum habe ich so etwas überhaupt, wie kann Gott das zulassen, hat Gott mit mir überhaupt noch was vor, sieht er mich überhaupt, kennt er mich überhaupt, wie ist das mit der Sünde gegen den Heiligen Geist? Habe ich die vielleicht begangen? Solche Fragen gehören in die christliche Seelsorge. Da wird dir ein Therapeut nicht weiterhelfen können. Insofern möchte ich dir das als zweites empfehlen. Suche dir eine Seelsorgerin, einen Seelsorger im christlichen Bereich, also wenn du Christ bist und da unterwegs bist. Schau in deiner Kirchengemeinde, ob es da Menschen gibt, die zuhören können, die dich verstehen, die dich nicht gleich abkanzeln oder fromm zutexten, Menschen, die auch dein Erleben verstehen wollen und das mit dir auch ein Stück aushalten. Ja, durchaus Menschen, die für dich beten und mit dir beten und die dich segnen, die dir von Gottes Liebe und Weite und Gnade erzählen, aber wo du so sein darfst, wie du bist und dich nicht verstecken musst. Das wäre wichtig, dass du solche Menschen, also dass du da jemanden findest, dem du dich anvertrauen kannst in der Seelsorge. Also, dass du Psychotherapie und Seelsorge auch etwas voneinander unterscheidest. Was nun diesen ganzen geistlichen Bereich angeht, ist mir eins ganz, ganz wichtig. Wenn du betroffen bist, wenn du zum Beispiel solche blasphemischen Gedanken hast oder wenn du bestimmte Rituale immer wieder tun musst, bestimmte Gebete sprechen oder dich bekreuzigen oder irgendwie solche Sachen. Und wenn du es nicht tust, sofort die Angst hast, Gott wird mich verdammen. Wenn du unter so etwas leidest, dann ist es wichtig, das nicht zu vergeistlichen. Ja? Also du hast vielleicht die Angst, dass du dafür verurteilt wirst und in die Hölle kommst und dass Gott dich strafen wird, weil du solche Sachen machst oder weil du solche Dinge denkst. Aber ganz, ganz wichtig, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Denn du leidest unter einer Krankheit. Und was du erlebst an religiösen Gedanken oder Riten, die du da tun musst, sind Symptome einer Erkrankung. Es hat nichts zu tun mit einer Sünde, mit einer Schwäche, mit einem Mangel oder einem Makel. Es ist nicht deine Schuld und es ist nicht deine Verantwortung, sondern es sind Symptome einer Krankheit. Und für diese Symptome wird Gott dich nicht verurteilen. Ganz im Gegenteil. Bitte schau dir Jesus an. Bitte lies in den Evangelien und schau dir an, wie Jesus reagiert, wenn er kranke und leidende Menschen sieht. Es geht ihm durch und durch. Das Mitleid regt sich in ihm, sodass er, wenn er immer kann, Menschen heilt, weil es ihn so fertig macht, das Leiden zu sehen. Wenn Jesus Menschen sieht, die unter einem Zwang, also besessen sind zum Beispiel, das ist nochmal was anderes, aber wenn er Menschen sieht, die in Ketten sind, in Ketten durch eine Krankheit, in Ketten durch Dämonen, die irgendwie runtergezogen werden, dann hat er mit ihnen geweint und er hat versucht, alles zu tun, was er kann, um diese Menschen eben zu heilen. Ich glaube fest, dass Jesus dich ansieht und mit dir weint und mit dir leidet in deinem Leiden. Jesus hat immer gesagt, Ich bin für die Kranken gekommen und nicht für die Gesunden. Das heißt, für Menschen wie dich ist er da. Und denen, die zerschlagenen Herzens sind, denen ist er ganz besonders nah. Das ist meine feste Überzeugung. Und ich könnte dir das aus der Bibel Stück für Stück, Seite für Seite auch zeigen, dass das so ist. Jesus verurteilt dich nicht, sondern Jesus hat einen Weg in die Freiheit für dich. Und diesen Weg will er dich führen. Jesus leidet mit dir und Jesus will dich herausholen aus der Dunkelheit. Du sollst und du wirst seine Gnade erkennen, seine Barmherzigkeit. Du sollst erkennen, dass Gott dich in die Arme nimmt mit deinen Gedanken. Dass er dich in die Arme nimmt mit deinen Zwängen. Und dass er mitleidet mit dir und dass er dich da herausholen will. Das ist mir ganz wichtig, dass du dich da nicht verurteilst. Freilich, wenn du mal dir das Interview anschaust, das ich gegeben habe, wenn du da auf YouTube guckst und diese Kommentare dir durchliest, die da drunter stehen, das ist schon recht erschreckend. Da merkst du, wie das Ganze vergeistlicht wird. Da schreiben also Leute, der Typ ist doch besessen, da muss man ein Gebet sprechen und den vom Satan befreien oder von den Dämonen befreien. Wie kann nur jemand, der solche Gedanken hat, Pastor sein? Das kann doch wohl nicht sein und, und. Die Leute haben aber keine Ahnung. Das ist Bullshit, das kannst du alles vergessen. Die Leute haben keine Ahnung oft von psychischen Erkrankungen und sie haben erst recht keine Ahnung davon, was eine Zwangsstörung ist. Noch einmal, lange Rede, kurzer Sinn, es handelt sich um die Symptome einer Erkrankung und nicht um etwas, wofür Gott dich verurteilen wird. Ganz im Gegenteil, Jesus ist für die Kranken gekommen und für sie will er der Arzt sein und das will er auch für dich sein. Insofern möchte ich dir also auch Mut machen, dass du neben der professionellen Hilfe, die du in Anspruch nimmst, und neben der christlichen Seelsorge, die du in Anspruch nimmst, auch immer für deine Heilung betest. Ich rechne damit, dass Jesus die Macht und die Kraft hat, dich zu heilen, dich herauszuholen aus diesem Loch. Er kann das auf so vielen Wege tun, also entweder ganz unmittelbar oder eben auf einem längeren Weg durch die Ärzte, durch die Therapie. Aber er will dich in die Freiheit führen und da bin ich mir ganz sicher. Insofern rechne mit seiner Macht und rechne mit seiner Kraft. Bete für deine Heilung oder lass auch für dich beten, für deine Heilung. Wie gesagt, es kann gut sein, dass es ein längerer Weg ist, den er dich führt. So erlebe ich das persönlich und manchmal macht das auch Sinn. Denn meine psychische Labilität, wenn man das so will, meine Anfälligkeit, auch für Zwänge oder für Zwangsgedanken, führen mich immer wieder in das Gebet. Also in die Hinwendung zu Christus ist für mich schon daher wichtig. Weil wenn es mir so richtig dreckig geht, dass ich auf die Knie gehe und sage, Herr Jesus, hilf mir, hol mich da raus, schütze meinen Kopf, schütze meine Gedanken, du bist da. Und das Ganze bewirkt eine Art von Demut und eine Art von Abhängigkeit von Gott, die ich persönlich als etwas Positives betrachte. Das Wissen darum, dass ich nicht Gott bin, dass ich nicht mein Leben meistern kann, dieses Wissen darum, dass ich abhängig bin von Gott, von seiner Hilfe, von seiner Nähe, von seiner Kraft, von seiner Barmherzigkeit, das ist eigentlich was sehr, sehr Gutes in meinem Leben. Insofern kann das auch durchaus Sinn machen, wenn Gott dich nicht über Nacht heilt, sondern wenn er dich einen längeren Weg führt. Aber rechne damit, dass er dich in die Freiheit führt. Was können Medikamente bewirken? Vielleicht noch etwas dazu. Da muss man sagen, es gibt keine Medikamente gegen Zwänge. Es gibt keine Medikamente gegen Zwangsgedanken, dass du eine Tablette nimmst und schwupps, das ist weg. So etwas gibt es nicht. Dennoch kann es manchmal unterstützend sinnvoll sein, ein Medikament zu nehmen. Also ich habe das über längere Zeit getan, also ich habe alle möglichen Sachen schon geschluckt und genommen. Wenn der Arzt dir da was verschreiben will, dann handelt es sich um Antidepressiva. Das sind in der Regel sogenannte selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Diese Medikamente sollen bewirken, dass du mehr von dem Botenstoff Serotonin in deinem Gehirn behältst. Nach dem Motto, mehr Serotonin, weniger Depression. Das Ziel ist, dass dein Kopf zur Ruhe kommt. Das Ziel ist, dass diese Achterbahn in deinem Kopf aufhört und dass du im Kopf etwas entspannter werden kannst und dann auch mehr Ressourcen hast für deinen Alltag und auch für die Therapie. Diese Medikamente können also nur mittelbar helfen und nicht unmittelbar. Sie sind nicht die eigentliche Lösung, sondern sie sind unterstützend in der Therapie einzusetzen. Nun musst du natürlich auch wissen, dass diese ganzen Geschichten, also diese Medikamente haben Nebenwirkungen. In der Regel haben sie Nebenwirkungen. Bei mir war das eine Gewichtszunahme. Ich habe in einem halben Jahr bestimmt 10 Kilogramm zugenommen und ich habe sowieso ein ganz, ganz schlechtes Verhältnis zu meinem Körper, zu meinem Körpergewicht, zu meinem Aussehen und das hat mich schon sehr belastet. Ebenso hat mich belastet, dass diese Medikamente sich oft auswirken auf die Sexualität, sprich, dass du überhaupt keinen Sex mehr haben kannst und willst. Auch daraufhin wirkt es sich aus. Und Schwitzen oder total irre Träume zum Beispiel. Und dann habe ich das so erlebt wie so eine Glocke der Gleichgültigkeit. Das heißt, ich habe kein intensives emotionales Erleben mehr gehabt. Keine intensive Freude und keine intensive Trauer. Ich habe auch in der ganzen Zeit gar nicht mehr geweint. Konnte gar keine Tränen vergießen über irgendwas, weil dich die Sachen so ein bisschen gleichschalten im Kopf. Aber wenn der Leidensdruck sehr, sehr hoch ist und wenn es dir richtig, richtig scheiße geht und wenn du keine Perspektive mehr hast und nur noch willst, dass dein Kopf zur Ruhe kommt, dann kann es wirklich hilfreich sein. Das musst du also mit dem Arzt besprechen, ob das dran ist, ob das nutzt, ob das hilft. Wenn, dann dauert es sowieso mindestens 2 Wochen, bis diese Medikamente wirken und das ist sehr unterschiedlich. Also das Erleben ist sehr, sehr unterschiedlich. Du musst für dich das klarkriegen, ob dir das hilft oder nicht. Ich kenne Leute, die sagen, das bringt mir überhaupt nichts, bringt mir gar nichts. Für mich kann ich sagen, dass es mir schon geholfen hat, um meinen Kopf etwas zum Schweigen zu bringen. Aber wie gesagt, das ist nur mittelbar und es ist nicht die eigentliche Therapie. So viel zum Thema Medikamente. Was ist noch wichtig? Wichtig ist ferner, dass du schaust, in welchem System du drin steckst, also wie deine Lebensumstände sind. Ich will sagen, wenn du in einem System steckst, das dich sehr, sehr stark belastet, was dich fertig macht, was dich runterzieht, dann ist es ganz schwer, dich um deine Heilung zu kümmern und daran zu arbeiten. Denn dann musst du auch unbedingt an dem System etwas ändern. Was sind das für Systeme? Es kann sein, dass du in einer Beziehung steckst, die toxisch ist, die dich vergiftet, die dir überhaupt nicht gut tut, die dich wirklich nur runterzieht. Dann müsstest du eigentlich erstmal auch schauen, dass du aus dieser Beziehung rauskommst oder dass du sie anders gestaltest oder eben rauskommst. Es kann sein, dass dein Arbeitsplatz, deine Arbeitsstelle etwas ist, was dich fertig macht, was dich runterzieht und sehr, sehr stark belastet. Dass es eine chronische Überforderung gibt, dass dein Chef irgend so ein Arsch ist, der dich fertig macht, du Stress hast mit den Kollegen, die Arbeit gar nicht zu schaffen ist, dann müsstest du gucken, an diesem System etwas zu ändern. Es kann sein, dass du in einer Schule bist oder deine Eltern wollten, dass du dies oder jenes machst und du willst ihnen gerecht werden, aber du gehörst da eigentlich gar nicht hin. Vielleicht machst du eine Ausbildung, die überhaupt nicht zu dir passt, weil du das nicht bist. Das musst du irgendwie rausfinden und dann eben auch an diesem System etwas ändern. Und ich will noch etwas sagen, wenn du jetzt so hochreligiös bist, also christlich sozialisiert, wenn du vielleicht zu dieser Gruppe gehörst, die man als evangelikal bezeichnen würde. Es kann auch sein, dass deine Kirchengemeinde, dein geistliches Umfeld, dass deine Gemeinde etwas ist, was dich runterzieht, was dich krank macht. Wenn du in einer Gemeinde bist, in der es sehr, sehr gesetzlich zugeht, eine Gemeinde, in der du wenig spürst von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, eine Gemeinde, die die Menschen immer einteilt in drinnen und draußen, eine Gemeinde, in der alles nur schwarz-weiß ist, wenn du in einer Gemeinde bist, wo du keine Fragen stellen darfst, wo es dann immer nur heißt, das darfst du aber nicht denken, und wenn du in einer Gemeinde bist, die dich einengt, die dich runterzieht und die letztlich deine Angst vor Gott nur noch verstärkt, dann solltest du da raus. Und dann solltest du dir eine andere Gemeinde suchen. Das ist dann kein gesundes Umfeld, das muss ich auch ganz klar sagen. Insofern, ich weiß, viele stecken in so einem Konflikt drin, weil du sagst, aber hier kenne ich doch die Leute und die haben mir auch oft geholfen und die sind sehr hilfsbereit und ich kenne doch sonst niemanden. Und da ist dieser Schritt, wirklich da rauszugehen, ist dann manchmal sehr schwer. Aber das solltest du zumindest prüfen, ob dieses geistliche Umfeld, ob das für dich heilsam ist oder ob es dich weiter belastet und runterzieht. Und wenn es dich runterzieht, dann raus und befrei dich dann davon. Das tut dir nicht gut. Wie lebe ich heute? Durch diesen Weg, Psychotherapie, christliche Seelsorge, zwischenzeitlich, wie gesagt, war ich nochmal kurz in der Psychiatrie, Medikamente, die ich dann genommen habe, vor allem aber eben auch auf diesem Weg der Psychotherapie und auch, was ich geistlich erlebt habe, da wo ich Gottes Eingreifen erlebt habe, seine Liebe, seine Gnade. Ich kann also heute sagen, durch diesen Weg kann ich heute sagen, dass es mir deutlich, deutlich besser geht als noch vor Jahren. Ich lebe heute viel froher und ich lebe heute viel freier. Es geht mir deutlich besser. Ich habe überhaupt keine Angst mehr vor Gott. Solche blasphemischen Gedanken belasten mich überhaupt nicht mehr. Ich habe keine Angst mehr vor Gott. Ehrfurcht ja, aber diese Angst nicht. Weil ich habe heute mehr das, was man so sagen würde, ein Urvertrauen. Verinnerlicht zu haben, dass Gott für mich ist. Paulus sagt im Römerbrief, wenn Gott für uns ist, was kann bitteschön noch gegen uns sein? Wenn Gott für dich ist. Und wenn du das mal ergriffen hast, wenn dich das gepackt hat, dass Gott ja für dich ist, ja bitte, was soll dann noch gegen dich sein? Ich bin auch, lebe viel, viel freier. Mein Kopf kreist nicht mehr um diese Ordnungszwänge und Geschichten, dass ich alles überprüfen müsste und so. Ich muss aber auch sagen, ich bin nicht völlig geheilt. Es gibt da nicht schwarz oder weiß. Es gibt ein super Buch von dem Hans-Rüdi Ambühl, das heißt Frei werden von Zwangsgedanken. Und der schreibt Folgendes. Der Zwang ist ein hartnäckiger Gegner, der nicht freiwillig das Feld räumen wird. Und er ist ein elender Nischenhocker, der nach verlorenen Kämpfen genau darauf achten wird, in welcher psychischen Verfassung sie sich gerade befinden. Sobald er feststellt, dass sie angeschlagen, belastet oder müde sind, wird er Morgenluft wittern und seine Chance nutzen, ihnen Angst einzujagen und sie wieder unter seine Knute zu nehmen. Der Zwang also, der lauert auf seine Chance. Und von daher ist es wichtig, dass ich auf meine Psychohygiene achte. Ich muss darauf achten, dass ich mich nicht übernehme. Ich muss darauf achten, dass ich nicht alle meine seelischen Ressourcen verbrauche. Das ist auch etwas, was ich dir weitergeben möchte. Denn wenn ich total fertig bin, wenn ich mich einfach übernommen habe, auch innerlich, psychisch übernommen habe und so ganz dünnes Eis ist, das ist der Moment, wo dann die alten Gespenster wiederkommen und ihre Chance wittern und mich wieder fertig machen wollen. Das heißt, finde du heraus, was dir gut tut, was dir psychisch gut tut, was sind die Bereiche, wo du auftanken kannst. Das kann sein, dass du rausgehen musst in die Natur, dass du die Sonne genießt, den Himmel, die Bäume, die Wälder, dass du die Natur erlebst. Es kann sein, dass es die Bewegung ist, Fahrrad zu fahren, zu joggen, überhaupt Sport zu treiben, dass dir deiner Seele das gut tut. Egal was es ist, die Musik, dass du Musik hörst oder Musik machst, das Singen, als Christ der Lobpreis, Gott anzubeten und mitzusingen. Die Kunst, die Literatur, das etwas zu lesen oder eben auch zu schreiben, das sind alles Dinge, die dir gut tun können und das musst du herausfinden. Welche Menschen tun dir gut? Also die Gemeinschaft mit guten Freundinnen und Freunden. Welche Gemeinschaft tut dir gut und welche tut dir nicht gut? Es ist wichtig, da sensibel zu sein, dass du merkst, wo tankst du auf und wo werden Kräfte abgesaugt, dass du das unterscheiden kannst und dann guckst, du brauchst diese Bereiche, wo du auftanken kannst. Ein weiteres Thema, was ich jetzt hier aber nicht ausführe, ist dann das der Achtsamkeit, dass du lernst, dort den Moment zu leben, den Augenblick zu leben, in dem du dich gerade befindest, und zwar ganz. Dass du nicht mit zu vielen Bällen gleichzeitig jonglierst und in deinem Kopf nicht zu viele Baustellen gleichzeitig lösen willst. Sei ganz da, wo du gerade bist und nicht mit deinem Kopf schon wieder woanders. Genieße diesen Moment und den Augenblick, also die Achtsamkeit. Ja, Bewegung, etwas für den Körper zu tun, ist ganz wichtig. Das kommt da alles mit rein, weil unser Körper ja eine Einheit ist aus Körper, Seele und Geist. Und diese beiden, die drei Bereiche bedingen einander. Da muss ich also aufpassen, weil wenn es mir so dreckig geht, wollen die alten Gespenster wiederkommen. Ich kenne also auch heute noch solche Ordnungsgeschichten und manche Ängste wollen sich dann wieder aufdrängen. Meine Augen sind so ein ganz sensibles Thema, das kann wiederkommen und so. Aber wenn ich darauf achte, dass es mir insgesamt gut geht, dann lebe ich heute sehr, sehr viel froher und freier, als das früher der Fall gewesen ist. Und das ist auch das, was ich dir weitergeben möchte, dass es wirklich einen Weg gibt, viel froher zu leben und dass es Licht gibt am Ende des Tunnels. Das möchte ich dir weitergeben und dich ermutigen, dass du konkrete Schritte gehst. Konkrete Schritte, um dir helfen zu lassen, das in Anspruch zu nehmen und dass du dich nicht verunsichern lässt von Leuten, die dir sagen, oh, das ist doch Sünde und so, sondern dass du damit rechnest, dass Gott dich begleiten wird auf diesem Weg der Heilung und dass er für dich ist. Wer sich so ein bisschen weiter mit dem Thema beschäftigen will, zwei Bücher habe ich ja schon genannt oder drei. Noch ein gutes Buch ist von Peter Wittkamp. Für mich soll es Neurosen regnen. Er ist auch selbst betroffen und er schreibt mit sehr, sehr viel Humor darüber, wie er mit seinen Zwangsstörungen umgeht und was ihm auch persönlich weiterhilft. Wenn es um Filme oder sowas geht, manch einer kennt vielleicht die Serie Monk. Das ist so ein Kommissar, der seinen Job verloren hat, eben weil er solche Zwänge hat. Da wird das Ganze versucht, so ein bisschen humoristisch aufzugreifen, ein bisschen liebevoll und lustig darzustellen. Ein Film, der richtig krass ist und vor dem man also warnen muss, weil er triggert, ist der Film 8, also wie die Zahl 8. Den findest du auf Amazon Prime, da kannst du den ausleihen und dir anschauen. Aber Vorsicht, wenn du schon stark betroffen bist von solchen Zwängen, dann kann es sein, dass dir das gar nicht gut tut. Wenn aber jemand nicht betroffen ist und mal schauen will, wie das in ausgeprägtester Form einen fertig machen kann, dann kann er das sich mal anschauen. Dort wird dargestellt, wie eine junge Frau aufgrund dieser starken Zwänge, die sie hat, ihre Wohnung nicht verlassen kann, weil sie bestimmte Dinge einfach 8-mal hintereinander tun muss und darum so gezwungen wird und von daher nicht mehr rauskommt. Dann gibt es noch einen kleinen Filmclip von so 3 Minuten, der lautet immer und immer und immer wieder. Immer und immer und immer wieder. Den findet ihr auf planet-schule.de. Das ist eine sehr informative Geschichte, auch kurz und knapp über solche Zwänge, die dann, wie gesagt, so mit 11, 12 Jahren eben anfangen können am Beginn der Pubertät. Die Bücher setze ich nochmal unten rein in die Kommentare. So, das Ganze ist also jetzt sicherlich nicht perfekt. Damit muss ich leben, zu wissen, manches habe ich nicht angesprochen, hätte ich noch erwähnen können oder da und da hätte ich das nochmal anders sprechen müssen und so. Das ist eine riesige Herausforderung für mich, eben wegen meiner Zwänge. Und dass das Ganze nicht perfekt sein muss. Insofern, wenn ich mir das anhöre selber nochmal, gilt es zu ertragen, dass das noch hätte anders sein können. Aber ich denke, das ist schon mal erstmal das, was ich loswerden wollte, was mir geholfen hat und wo ich denke, dass es dir auch weiterhilft. Wenn du sagst, ey, das hat mir was gebracht oder irgendwie dich ärgerst über manche Äußerung, natürlich kannst du mir gerne auch nochmal eine E-Mail schreiben und Rückmeldung geben. zu diesem ganzen Thema. Wenn du selbst einen Weg der Heilung erlebt hast und merkst, ja Mensch, du hast recht und da komme ich auch weiter. Wenn du mit Jesus da krasse Dinge erlebt hast, wie er dich geführt hat, dann wäre ich natürlich froh, das mitzubekommen, wenn du mir schreibst und mir ein bisschen Anteil gibst an dem, was du Gutes erlebt hast. Das ist auch immer sehr, sehr ermutigend und wichtig. Nun hoffe ich, wie gesagt, dass da ein bisschen was für dich dabei war. Danke fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.